herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts Dein Rezept fürs Leben, ein Podcast mit viel Leidenschaft für die Pharmazie. Mein Name ist Danny und ich freue mich über einen ganz besonderen Gast in unserem kleinen Podcaststudio. Er ist ein profunder Experte der Entwicklung der komplexesten Arzneiform. Er engagiert sich für die Thüringer Apothekerinnen und Apotheker in der Berufspolitik und ist auf der Suche nach mehr Nachhaltigkeit in der Pharmazie. Herzlich willkommen, Matthias Zinke.
Danke, dass ich hier sein darf.
Schön, dass du da bist. Wenn ich alles richtig gelesen habe, ist dein Geburtsort die Stadt Gera, dein Wohnort die Stadt Jena und dein Arbeitsort in Rudolstadt. Das heißt, du scheinst deine Heimat in Ostthüringen gefunden haben. Welchen Ort oder welchen Platz sollten unsere Hörerinnen und Hörer unbedingt in Ostthüringen einmal gesehen haben?
Da gibt es natürlich viel Schönes. Also ich fange mal bei meinem Arbeitsort an. Das ist Rudolstadt, ein ganz bezauberndes Schloss gibt es da, die Heidecksburg, mit wundervollen Ausstellungen. Da hatten wir letztens eine Miniaturausstellung, ganz bezaubernd. Rudolstadt lohnt sich auch ganz besonders im ersten Wochenende im Juli, wenn dort das Rudolstadt-Festival stattfindet. Dort geht es um World, Root und Folkmusik. Wundervolles Festival, sehr, sehr entspannt und sehr, sehr groß tatsächlich und bekannt auch. Genau, das wäre Rudolstadt. Jetzt gehen wir vielleicht mal ein bisschen die Saale rauf Richtung Jena. Jena, eine Studentenstadt, jung, lebendig, quirlig, sehr, sehr angenehm eingebettet, auch im Saaletal mit der Saale Horizontale rundherum, eine, sagen wir mal, Hügelkette, um die im Gebirge lebenden Bewohner Deutschlands nicht zu vergrämen, wo man ganz hervorragend wandern kann. Die Saale Horizontale Wanderung mit ihren 100 Kilometern lädt da auch einmal im Jahr zu einem, sagen wir, Event auch ein. Und ansonsten ist das Motto der Stadt Jena mit Licht, Light, Life and Liberty, also Licht, Leben und die Freiheit, geprägt durch Zeiss und Schott natürlich, die optische Industrie damals auch geprägt durch Abbe natürlich. Und das sieht und spürt man, wenn man in der Stadt unterwegs sind. Aber auch die Lebenswissenschaften, auch die Biologie kommen nicht zu kurz. Wir haben, abgesehen von einem wunderbar bewaldeten Umgebung, haben wir einen sehr schönen botanischen Garten zum Beispiel. Wer nach den Sternen greift, wird in einem Planetarium fündig. Und ja, auch veranstaltungstechnisch lässt die Stadt sich nicht lumpen und hat da einiges zu bieten, wie es auch für eine so junge Stadt ist. Gehen wir zurück in, sagen wir, meine Jugend und dann die letzte Station, die du genannt hast, das wäre Gera. Gera ist eine alte Industriestadt in der DDR gewesen, arbeitet sich aus diesem Ruf auch raus, hat seit 2007 meiner Meinung nach noch besonders viel Flair gewonnen, als damals die Buga in Gera und Ronneburg war, und da hat man es wirklich geschafft, ein gigantisches Areal neu zu gestalten, nämlich inklusive, also nicht nur Gera mit seinen Parks, sondern auch die alte Wismut-Tagebau oder auch Bergbau, der Uranabbau in Ronneburg, der damals quasi komplett, sagen wir mal, bereinigt wurde und aufgearbeitet, sodass man da jetzt hervorragend auch wandern kann und ja, eine, sagen wir mal, blühende Landschaft vor sich.
Wer vielleicht mit der Abkürzung Buga sich nicht auskennt, die Bundesgartenschau, die 2007 war und wo die Stadt nachhaltig zum Positiven verändert wurde. Das Ostthüringen schließt natürlich Thüringen ein. Also du hast ganz offensichtlich Thüringen nicht wirklich langfristig verlassen. Was ist Thüringen für dich?
Ich finde, abgesehen von der familiären Bindung, die ich hier habe, finde ich sie einfach wundervoll. Ja, also es sind wirklich nette Menschen überall in Deutschland, aber ich finde natürlich, dass die Thüringer am freundlichsten sind. Ich bin deswegen auch, obwohl es mich zwischendurch auch während den Schulzeiten in die Ferne zog, ich war ein Jahr im Ausland, bin ich nach Deutschland zurückgekommen, bin hier in Thüringen geblieben. Die Landschaft reizt mich, wie bereits gesagt, man kann wundervoll wandern in Thüringen, also nicht nur im Thüringer Wald, was vielleicht auch bundesweit eher bekannt ist, sondern auch wohnortnah an allen Stellen. Es gibt, wenn man jetzt das Beispiel Jena nimmt, keine Ort in der Stadt, wo man nicht in 20 Minuten mitten im Grünen steht. Das reizt mich sehr. Und diese, sagen wir, wir haben in Thüringen keine Großstädte, wie es vielleicht ein Großstädter in seiner Definition nimmt. Also Erfurt ist mit seinen 200.000 Einwohnern die größte Stadt. Und das macht's, sagen wir mal, muckelig, gemütlich. Man kommt mit den Menschen ins Gespräch. Man ist nirgendwo so wahnsinnig anonym unterwegs in Menschenmassen. Das macht's angenehm, ja.
Nun treffen wir uns heute, weil du Pharmazie studiert hast und Apotheker bist. Was war denn der Grund für dich damals zu sagen, ich will Pharmazie studieren?
Ich habe, wie glaube ich viele, die in Jena Pharmazie das Pharmaziestudium aufgenommen habe, erstmal in der Schule die Mischung der Naturwissenschaften gemocht und wollte da nicht so richtig aufgeben. Ne? Und für die Medizin, das habe ich mir nicht zugetraut, um ehrlich zu sein. Ich dachte, Mensch, eine Mischung aus Naturwissenschaften. Bei mir ging es dann tatsächlich Biochemie oder Pharmazie, hat damals die Berufsberatung empfohlen. Und da wusste ich damals noch gar nicht so richtig mit anzufangen. Habe dann erst mal geschaut, habe auch ein Schulpraktikum in einer Apotheke gemacht und dachte, Mensch, das ist ja eigentlich toll. Man kann Menschen helfen, man hat aber eine profunde, breite Ausbildung. Das wäre doch was für dich. Und dann versuchen wir es mal. Und genau, ich konnte nach der Schule nicht direkt starten. Da kam damals noch der Staatsdienst dazwischen in Form des Einzugsbescheides. Ich habe dann den Zivildienst genutzt, tatsächlich auch in einer Krankenhausapotheke zu arbeiten. Das war eine Win-Win-Situation am Ende. Und dann, ja, ging es in das Studium, was ich nie bereut habe.
Darf ich nochmal über das Schulpraktikum fragen? Wie kam es dazu? Würdest du das jedem, der irgendwie vielleicht unsicher ist, überlegt, würdest du das jedem empfehlen?
Selbstverständlich. Also es ist niedrigschwellig, wie jeder Apothekenberatung oder wie jedes Gespräch in der Apotheke, ist es einfach zugänglich. Man geht da mal hin, fragt freundlich an, ob es mir möglich wäre, ein Schulpraktikum zu machen. Die Landesapothekerkammer hat entsprechende Materialien, sodass es auch für jede Apotheke einfach ist, ein Praktikum anzubieten. Sagen wir mal, es ist auf allen Ebenen einfach zu tun und den Nachwuchs dafür zu begeistern, wäre natürlich ein Ziel, was man verfolgen sollte.
Genau, es gibt da auch eine Praktikumsbörse, wo man relativ schnell schauen kann, wer in meiner Umgebung bietet so etwas aktiv an. Grundsätzlich lohnt sich in jeder Apotheke, jeder Krankenhausapotheke die Nachfrage. Nun gibt es ja mehrere Möglichkeiten, in Deutschland Pharmazie zu studieren. In Thüringen ist es nur Jena. Stand für dich von Anfang an Jena fest? Wolltest du nach Jena?
Ich bin, wie bereits gesagt, ja thüringisch verbandelt. Also ich habe ein bisschen rausgeschaut, gebe ich zu. Leipzig stand noch mit auf der Liste. Der Grund, warum es am Ende Jena geworden ist, ist tatsächlich der, dass Leipzig mich einmal nicht genommen hat und es in Jena eine sehr ulkige Regelung für ein einziges Jahr gab, nämlich eine Direktbewerbung. Also der damalige Institutsdirektor hat, ich weiß nicht wie viele, also eine Anzahl, also größer 100 Bewerbungen schriftlich auf den Tisch bekommen, aus denen er wählen musste. Also das lief damals noch über die zentrale Vergabestelle, danke dir, ja genau, die zentrale Vergabestelle für Studienplätze. Und dann hieß es aber zusätzlich, bewerben Sie sich nochmal direkt. Anscheinend hat mein Motivationsschreiben ausgereicht, dass der Herr Professor Skriba damals gesagt hat, den möchte ich haben. Dieses Studium konnte ich, wie gesagt, nicht antreten, weil ich ja dann im Zivildienst war. Aber die Regelung ist natürlich so, hat man den Studienplatz sicher, darf der einem im Folgejahr nicht genommen werden, wenn man ihn aufgrund des Staatsdienstes nicht antreten kann.
Du musst nicht nochmal Pharmazie studieren, weil du das erfolgreich gemacht hast. Wenn du nochmal anfangen würdest oder jemand dich fragt, würdest du wieder Jena empfehlen?
Unbedingt, ja. Es ist einerseits, wie gesagt, die Stadt ist sehr schön. Die Stadt ist eine Studierendenstadt. Ja, das muss man wissen. Jena hat knapp 100.000 Einwohner und ein Viertel davon sind Studierende. Also die prägen das Stadtbild. Einmal vom Lebensgefühl ist das was ich wirklich empfehlen würde. Na, ich sage mal, große Städte haben sicherlich auch Charme, aber in Berlin geht der Anteil der Studierenden sicherlich unter. Na, und hier ist in Jena ist die ganze Stadt Uni. Na, es gibt keine Campus-Universität, sondern an jeder Ecke, sage ich jetzt mal, ist so ein Institut versteckt. Das macht sehr schön. Das heißt, man trifft aber auch an jeder Ecke Studierende. Und die Motivation aufgrund, also sagen wir mal dadurch, dass die nicht jeder auf dem gleichen Campus hockt und man aber so die Institute hier und da in ihrer Kleinheit und Feinheit hat, entwickeln die sich auch ganz anders. Und ich finde, in Jena ist ein unglaublicher Brückenschlag auch zwischen den Instituten, zwischen den unterschiedlichen Fachrichtungen. Also sie werden als Studierender kommen sie in Jena nicht an der Chemie und der Biologie vorbei als facheigene Disziplin, weil die auch durch die Kleinheit der Institute dann mit der Pharmazie vernetzt sind. Und das ist gut, finde ich, weil als Pharmazeut sollte man nicht nur an einem pharmazeutischen Institut studieren, sondern natürlich auch mal in die Chemie gehen, in die Biologie gehen oder später im Studium dann in die Medizin gehen. Denn auch da ist es ja so, dass in Jena die Pharmakologie und die klinische Pharmazie leider auf der einen Seite nicht mit der Pharmazie oder an der Pharmazie angegliedert sind, sondern am medizinischen Institut. Der unglaubliche Vorteil dessen ist, man kommt natürlich aus dem pharmazeutischen Institut mal raus, schnuppert mal in der Medizin bei den Medizinern, sitzt quasi auch in Vorlesungen, wo auch Mediziner mitsitzen. Und das hat natürlich eine ganz andere, sagen wir, Vernetzungsbildung von vornherein und ganz andere Gesprächsgrundlage, mit der man dann auch mit anderen Studierenden mal in Diskussionen kommt. Ich fand das unglaublich positiv und würde das deswegen jedem empfehlen.
Man merkt, dass du sehr gerne in Jena studiert hast. Vielleicht ist die Frage auch ein bisschen schwierig zu beantworten, aber diejenigen Hörerinnen und Hörer, die tatsächlich so über das Pharmaziestudium näher nachdenken und nicht so sicher sind, bin ich jetzt dafür geeignet oder nicht? Was kann man irgendwie sagen, was braucht es, um das erfolgreich abzuschließen aus deiner Sicht?
Ich nehme das mal vorweg und da bin ich ganz ehrlich, das Pharmaziestudium ist nicht leicht. Ja, das muss man erst mal sagen. Also es ist nicht, und das Pharmaziestudium ist im Unterschied zu anderen Studiengängen schon von vornherein sehr strukturiert. Also man sucht sich nicht seine 2, 3 Kurse aus, sondern man hat einen Stundenplan, den man abarbeitet. Eine, sagen wir mal, eine Zuneigung zu Naturwissenschaft ist sehr hilfreich. Es geht natürlich los, wie in ganz vielen anderen Fächern auch, mit Grundlagen. Und da wird man, und das ist angenehm, sagen wir mal, auf dem Niveau 10. 11. Klasse abgeholt mit Biologie, mit Chemie und taucht dann da in die Tiefen dieser Naturwissenschaften ein. Das erarbeitet man sich im Grundstudium. In der Biologie geht es dann auch mal raus aus dem Hörsaal. Und das ist auch sehr schön, wie beschrieben, mit Jenas wundervoller grüner Umgebung ist die Botanik nicht weit. Und die Botanik ist auch ein großes Studienfach. Am Ende gewinnen wir ja viele Arzneistoffe auch aus Pflanzen. Das heißt, auch das ist im Grundstudium da. Und dann mit Physik, Chemie, Biologie, sagen wir mal Einstieg und Vertiefung, ist man dann am Ende begleitet mit ein paar Praktika, soweit, sagen wir mal, nach dem ersten Staatsexamen in die wirklich pharmazeutischen Fächer einzutauchen. Naturwissenschaften sind aber der Anfang. Und wer sich da sehr, sehr schwer tut, der sollte da wirklich nochmal gründlich nachdenken, ob das das richtige Studium ist. Ich denke, man kann aus jeder Fachrichtung kommend studieren. Ich bin da mal so offen und sage, ich habe in der Schule im Abitur weder Biologie noch Chemie noch Physik als Leistungsfach gehabt. Damals dieses Leistungsfach, jetzt heißt es, glaube ich, Vertiefungsfächer oder so in die Richtung genauso. Ich habe ein Mathe-Englisch-Abitur und habe dann trotzdem Pharmazie studiert und offensichtlich hat es ja auch geklappt.
Ja, sehr, sehr erfolgreich. Und damit, glaube ich, hast du einigen die Last jetzt auch genommen und die Sorgen. Es ist auf jeden Fall immer zu empfehlen, zu prüfen. Und das Schülerpraktikum, wie du gesagt hast, gibt ja so ein bisschen einen Einblick, dass man weiß, ist das was für mich? Eignet sich die Pharmazie für mich? Nun habe ich natürlich deinen Namen nicht ganz komplett genannt. Da gehört ein Doktor davor, weil du die Promotion gemacht hast. Du selbst nutzt den nicht so, weil dir das jetzt sagst, dass ich... Das ist meine individuelle Entscheidung. Ich bin der Matthias Zink. Aber du hast eine Promotion erfolgreich gemacht. Ist es zwingend notwendig, um gewisse Bereiche wie zum Beispiel die Industrie zu kommen? Oder ist das wirklich eine individuelle Entscheidung, wenn man sagt, ich möchte nach dem Studium gern noch eine wissenschaftliche Arbeit dran spinnen?
Ich würde mal auf beide Teile der Frage eingehen. Einmal die Frage mit dem Doktortitel. Das ist natürlich sehr spannend. Und ich habe schon gemerkt, du tust dich da auch ein bisschen schwer mit. In Deutschland ist es ja mittlerweile so, dass man den Titel nicht führen muss im Namen, ne, auch nicht auf dem Personalausweis. Und meine ganz persönliche Entscheidung kommt tatsächlich daher, dass ich der Meinung bin, Titel bauen Hürden auf. Und ich möchte, so wie es die Pharmazie oder wie es die Apothekerberuflichkeit ja ist, niedrigschwellig erreichbar sein. Und ich habe tatsächlich im Laufe meines Lebens festgestellt, dass einen Titel vor sich herzutragen wirklich eine, sagen wir mal, zumindest halbgeschlossene Tür für Menschen ist, die sich dann nicht trauen, die Kommunikation aufzunehmen. Und um das so niedrigschwellig wie möglich zu halten, sagen wir, umgebe ich mich nicht mit diesem Titel, sondern lass den weg. Ich verstecke aber nicht, dass ich promoviert habe. Und damit kommen wir gleich zum zweiten Teil. Die Promotion ist nicht notwendig, um alle Bereiche der Pharmazie zu erreichen. Ja, also es ist natürlich in bestimmten Bereichen einfacher. Also für alle, für die eine Promotion jetzt vielleicht etwas Fremdes ist, es ist letztendlich ein Ausbildungsschritt, den man, sagen wir mal, berufsbegleitend macht. Also man arbeitet und wird von einem Professor oder einer Professorin weitergebildet, bestimmte Tätigkeiten zu tun. Dazu gehört eine wissenschaftliche Recherche, dazu gehört die Ausübung bestimmter wissenschaftlicher Tätigkeiten, Laborarbeiten, die Planung von Experimenten, systematische Auswertung und das über mehrere Jahre. Und da entsteht Erkenntnis, ne, die publiziert wird, die natürlich, sagen wir mal so, weltweit zugänglich ist und die natürlich auch sich immer weiterentwickelt. Ne, jede Forschungsarbeit baut auf Vorarbeiten auf und sagen wir mal so, hätten in der Vergangenheit nicht jemand Antibiotika entdeckt, dann ständen wir heute ganz anders da. Ne? Und genau, und diese wissenschaftliche Arbeit führt dann zu dem Titel. Das heißt, ich habe gelernt, na, sehr intensiv, wie ich wissenschaftlich recherchiere, wie ich selber Projekte aufsetze, nachverfolge, messe. Und das macht meine aktuelle Arbeit als Entwickler in der pharmazeutischen Industrie an bestimmten Stellen viel, viel leichter, weil ich dieses Handwerkszeug gelernt habe. Aber es ist nicht zwingend notwendig. Ne? Also wie, sagen wir mal, viele Ausbildungen gehen ja auch nach rechts und links. Ne? Der Schreiner wird sein Leben lang nicht unbedingt nur Schränke bauen, sondern ne, vielleicht auch mal Parkett verlegen. Und vielleicht bildet er sich auch weiter und verlegt auch Stromleitungen. Das geht ja alles, ne, in eine abgehängte Decke. Natürlich nicht, na, Regularien gibt's überall, aber damit will ich nur sagen, man ist ja nach dem Studium, und das möchte ich vielleicht auch betonen, Pharmazie ist ja wie wenige andere Studiengänge, wie die Medizin, wie die Juristerei, ein Ausbildungsstudiengang und kein Bildungsstudiengang. Nichtsdestotrotz ist es ja hier so, dass man nach dem zweiten Staatsexamen, nach 8 Semestern Studium erstmal gebildet ist als Pharmazeut. Und man kriegt viel Handwerkszeug in die Hand, um sich selber weiterzubilden. Vielleicht kommen wir da später noch zu, denn die Pharmazie ist ein lebenslang weiter- und fortbildungsbedürftiger Beruf, weil, wie gesagt, Erkenntnisse werden über die Jahre gewonnen, die Behandlung von PatientInnen entwickelt sich weiter und das heißt auch, wir müssen uns weiterentwickeln. Man ist nach dem Studium nicht fertig, aber jede Qualifikation, die man erwirbt, gibt einem natürlich Handwerkszeug in die Hand, bestimmte Dinge zu machen. Bei mir war es die Promotion und die ist unglaublich hilfreich für die pharmazeutische Industrie. Aber ich denke, dass vor allem in anderen Bereichen wie der öffentlichen Apotheke, wie vielleicht der Verwaltung, vielleicht auch in der Krankenhausapotheke, je nach Spezialgebiet, ist das nicht wirklich notwendig. Ja.
Du hast die Antibiotika angesprochen und die Hörerinnen und Hörer, die vielleicht nicht tagtäglich in der Pharmazie zu Hause sind, haben aber sicher mitbekommen, dass es immer mal Lieferengpässe rund um Antibiotika gibt. Das ist jetzt ein harter Einschub, aber weil du das Thema angesprochen hast, so dich als Apotheker, umtreibt dich das? Also dass die Tatsache, dass diese Antibiotika, die so wichtig sind in der Pharmazie und Medizin, dass es da Zeitpunkte gibt, wo man einen Mangel an solchen Produkten hat?
Auch wenn ich nicht in der öffentlichen Apotheke tätig bin, treibt mich das Thema unfassbar um, weil es ist tatsächlich leider ein hausgemachtes Problem. Wir kommen aus einem Deutschland, das historisch so die Apotheke der Welt war, das quasi wirklich exportiert hat, Arzneistoffe, Arzneimittel. Und wir haben uns im Rahmen der letzten Jahre auch politisch gewollt, in ein System entwickelt, was Geld sparen wollte. Wir erinnern uns vielleicht so an die Zeiten, wo jeder zweite Werbespruch Geiz ist geil war. Das war es leider auch in der Medizin oder im Gesundheitswesen. Und am Gesundheitswesen zu sparen, ist eine schlechte Idee. Und da stehen wir jetzt leider. Wir stehen vor den Auswirkungen von, ich sage mal, 20 Jahren, die ich das zumindest miterlebt habe, dieser Entwicklung, dass wir sparen müssen. Das begann in der Apotheke mal, dass man nur die günstigsten 3 Arzneimittel einer Sparte abgeben kann. Dann gab es Rabattverträge. Und Rabattverträge betreffen Arzneimittel, die bereits generisch sind. Das heißt, ein Originator hat seinen Patentschutz verloren. Es gibt Firmen, die diese Arzneimittel nachbauen. Und diese Firmen müssen natürlich billiger sein als der Originator, um auf dem Markt wettbewerbsfähig zu sein. Weil warum sollte man sonst wechseln vom Originator zu einem Generikum? Und um Geld zu sparen, besorge ich mir Bauteile der Arzneimittel, Blisterfolien, besorge ich mir Arzneistoffe, wie zum Beispiel ein Antibiotikum, ich sage jetzt einfach Penicillin, und besorge ich mir auch die Hilfsstoffe dafür, Mannitol oder Laktosen aus dem Ausland. Es ist schade, aber es ist günstiger. Also China ist da der größte Produzent. Auch Indien hört man immer mal wieder dazu, muss man aber wissen, dass 90% der Wirkstoffe, die Indien exportiert, an irgendeiner Stelle aus China kam, ob als Rohstoff eingekauft oder als Zwischenprodukt gekauft, weiter synthetisiert, weiter veredelt und dann exportiert. Es kommt größtenteils aus China. Das heißt, wir sind in einer unglaublichen Abhängigkeit gerade und globale Lieferketten, das hat uns zum Beispiel die Corona-Pandemie gezeigt, sind empfindlich. Na, jetzt haben wir die Situation, dass wir zum Beispiel durch den Krieg in Israel oder in dem Gebiet Israel und die Palästinenserstaaten jetzt gerade die dort keine Schiffe langfahren können. Wir haben längere Lieferwege. Na, und das ist ein unglaublich empfindliches System und das trifft uns nicht nur uns in Deutschland, sondern es trifft natürlich ganz Europa, weil da die Wirkstoffproduktionen sehr, sehr zurückgefahren sind. Also es gibt sie noch, aber für vor allem im Bereich Arzneimittel und im generischen Bereich, um Geld zu sparen, was die Krankenkassen ja natürlich auch müssen, sind wir in einer Situation, wo wir dann eher aus China importieren. Die liefern gute Qualität und die liefern günstige Produkte, aber mit den ganzen Lieferketten und der ganzen Thematik, die natürlich auch weltpolitisch rundherum ist, ist das ein gewisses Risiko. Und diese Abhängigkeit führt bei uns zu Knappheit. Und ganz ehrlich, das macht mir Bauchschmerzen. Und vielleicht auch da noch als kleine Anmerkung, Frankreich hat ganz groß beworben, sie machen jetzt Paracetamol wieder selber. Das fand ich als Nachricht toll und habe dann geguckt, auch da ist es der letzte oder die letzten Syntheseschritte. Die Rohstoffe kommen aus China. Ja, also auch da ist die Abhängigkeit da. Wir sind in Deutschland in der Situation, dass wir glücklicherweise, und da bin ich sehr froh darüber, sehr strenge Auflagen zum Umweltschutz haben. Und die Chemie, die um viele Arzneistoffe besteht, ist dreckig. Das muss man sagen. Ne? Das heißt, den Umweltschutz da einzuhalten, ist teuer. Und ich sage nicht, dass wir da sparen sollten, auf gar keinen Fall. Aber es muss in irgendeiner Form Wege geben, dass wir da wieder hinkommen. Weil das Know-how ist hier, diese Synthesen zu machen, aber in einer, sagen wir mal, Größenordnung, dass wir den deutschen Markt dann mit deutschen Arzneistoffen versorgen können, ausreichend, da sind wir sehr weit weg von.
Und das muss sich gerade bei solchen Arzneistoffen dringend ändern und das muss Aufgabe Nummer eins der Politik sein. Lass uns zurückkommen zum Thema, ja, wir waren bei Promotion. Die Grundlage des Pharmaziestudiums ist die Approbationsordnung. Wir sind gerade in einer Zeit, wo die diskutiert wird und es gibt Vorstellungen seitens der Bundesapothekerkammer, die Länge des Studiums um ein Jahr zu erweitern. Ein Grund ist, dass eine wissenschaftliche Arbeit zwingend durch jeden Studierenden zu erfolgen hat. Bisher ist das so, gerade beim Studium in Jena, dass es möglich ist, eine Diplomarbeit zu machen. Das heißt zum Beispiel im Rahmen auch des Praktikums, also nach dem Studium an der Universität, wissenschaftliche Arbeit zu machen und dort schon mal reinzuschnuppern, freiwillig. Und wer das nicht will, muss das nicht machen. Das soll jetzt zukünftig anders sein und verlängert damit dein Studium. Verstehst du diesen Wunsch, dass jeder eine wissenschaftliche Arbeit machen muss und ist der hilfreich jetzt für alle Bereiche aus deiner Sicht?
Also die aktuelle, sagen wir mal, Reformbestrebung auch von der Seite unserer Berufsorganisation, ne? Und es gab einen runden Tisch, an dem viele VertreterInnen aus verschiedenen Bereichen waren, die da einen Kompromiss erhandelt haben, finde ich an sehr, sehr vielen Stellen schwierig. Muss ich ganz ehrlich sagen, du hast es bereits erwähnt, in Jena haben wir das Glück, im deutschlandweiten Vergleich ist das ja nicht überall so, eine Diplomarbeit anbieten zu können. Nochmal, das Pharmaziestudium ist kein Bildungsberuf, sondern ein Ausbildungsberuf. Das Ziel ist die Approbation und damit bin ich Apotheker. Und wir wissen beide, dass der Großteil unserer KollegInnen nach dem Studium in die öffentliche Apotheke geht. Und ein öffentlicher Apotheker ist mit einem wunderbaren Portfolio an Wissen ausgebildet worden während des Studiums und braucht diese wissenschaftliche Arbeit meiner Meinung nach nicht. Es gibt, jener ist es im siebten Semester, gibt es eine Wahlpflichtfacharbeit. Das ist 2 bis 3 Wochen wissenschaftliche Arbeit, wo man so ganz, ganz basale Grundzüge lernt. Da lernt man schon mal, was eine wissenschaftliche Datenbank ist, wo ich Quellen herbeziehe, wie ich die auswerte. Manche arbeiten in dieser Zeit noch so ein bisschen im Labor, schreiben da was zusammen. Das ist völlig ausreichend. Eine Diplomarbeit ist ein Plus. Ich sage gerne, Diplomarbeit ist so ein bisschen Schnupperpromotion. Man hat ein halbes, dreiviertel Jahr, wo man wissenschaftlich arbeitet, dann betreut meistens durch einen Promovierenden, der einem schon mal so das Gefühl gibt, was kann da kommen. Wenn man sagt, das war schön, hat man ein Diplom abgeschlossen, den Titel darf man auch führen, Diplompharmazeut, grenzt sich nochmal ein bisschen ab von dem reinen Apotheker im Titel, wenn man das möchte. Und wenn man dann sagt, aber das reicht jetzt, dann braucht man die Promotion nicht zu machen. Ich finde, dafür ist eine Diplomarbeit gut. Und für mehr meiner Meinung nach nicht, weil es ist auch aus Sicht der Institute ein Betreuungsaufwand da. Da ist ein Promovierender, der eigentlich selber ja an seiner wissenschaftlichen Arbeit arbeitet, der diesen Diplomanten noch, sagen wir mal, betreut. Und es ist natürlich trotzdem noch der Professor, der eine gewisse Arbeitsleistung da reinsetzen muss. Am Ende kommt eine Arbeit raus, eine Diplomarbeit ist auch eine wissenschaftliche Publikation. Aber wenn das jetzt alle machen, ich frage mich, wo kommen die Kapazitäten für diese Betreuung her? Die leidet natürlich, weil der, sagen wir mal, aktuell relativ gute Schlüssel von mal ein oder maximal 2 Diplomanten auf einen Promovierenden und dann hat man vielleicht 5 oder 6 Diplomanten auf einen Professor, der wird natürlich völlig gesprengt, wenn dann ein Jahrgang aus, wenn wir mal Jena nehmen, ungefähr 60 Studierenden, die da auf 6 Professoren kommen, wenn man nur die Pharmazie nimmt, hat jeder 10, die muss er erstmal stemmen.
Wir können also sagen, also wir wissen nicht, was bei dieser Reform der Approbationsordnung rauskommt, aber die Möglichkeit der Diplomarbeit ist auf jeden Fall ein Mehrwert für die Universität, für das Pharmaziestudium an der Universität Jena, weil ich kann mich, wenn ich das will, austesten mit dieser Diplomarbeit und das ist eine große Chance. Das Studium besteht im Moment aus 4 Jahren Universität, Lernen, da gehören eben auch Klausuren, Prüfungen dazu und einem Jahr Praktikum. Wie war dein Jahr Praktikum? Was hast du für Erfahrungen gesammelt und warum ist das Praktikum auch so wichtig?
Mein Jahr Praktikum, jetzt muss ich überlegen, das ist ein bisschen her. Ich bin an der Universität geblieben. Ich habe die besagte Diplomarbeit gemacht. Der Hintergrund war tatsächlich, dass ich eine sehr, sehr spannende Wahlpflichtfacharbeit hatte in einem Bereich, was mich interessiert hat. Und dann bin ich nach dieser Wahlpflichtfacharbeit zu der Professorin und habe gesagt, Mensch, könnte ich nicht da auch eine Diplomarbeit machen? Und die hat gesagt, klar. Dann muss man wissen, eine Diplomarbeit ist ein Aufbaustudium. Also es gibt ja ein Erststudium, Zweitstudium. Die Diplomarbeit ist dazwischen ein Aufbaustudium auf ein bestehendes Studium. Das heißt, man hat weiterhin Anspruch auf BAföG. Das ist quasi dann so die Finanzierungsgrundlage. Oder die Diplomarbeit bietet sich natürlich auch an. Das habe ich damals gemacht. Ich habe das Praktikum der pharmazeutischen Technologie im 7. Semester betreut, was mir auch sehr viel Spaß gemacht hat. Und auch das gehört natürlich zu einer Promotionszeit dazu. Genau. Und dann ging es danach in die öffentliche Apotheke. Die öffentliche Apotheke ist laut Approbationsordnung Pflicht für mindestens ein halbes Jahr. Und da habe ich quasi nach der Diplomarbeit in Erfurt eine öffentliche Apotheke gefunden, die mich genommen hat und ausgebildet hat. Das war sehr, sehr angenehm, muss ich sagen. Am Anfang hat man eine gewisse Scheu. Ne? Man kommt so aus dem Studium, ist voll gefrachtet mit, sagen wir, Formeln, Gleichung, Berechnung, Pflanzenquerschnitten, Mischung an Pulvern im pharmazeutischen Technologiestudium so. Und dann steht man mit diesem Wissen vor dem Patient. Und das, sagen wir, bringt einen in dem Moment ja gar nichts, weil wie oft muss ich die Tablette eigentlich nehmen? Und dazu ist das Praktikum da, ne? Und dazu sind im Praktikum die Kollegen und Kolleginnen da, die einen dann sagen, so funktioniert das überhaupt. Ne? Und das heißt, dieser Teil des Praktikums ist voll mit den Teilen Recht und den Teilen Praxis der pharmazeutischen Ausbildung. Und der ist unbedingt notwendig für einen Apotheker. Und das sollte jeder haben. Vielleicht da auch noch eine Anmerkung. Auch die sehr, sehr willkommenen Fachkräfte aus dem Ausland, die wir unbedingt brauchen in diesem Bereich, finde ich, sollten so ein halbes Jahr in der öffentlichen Apotheke machen und genau diese Betreuung bekommen. Das, sagen wir mal, das Arzneimittelrecht jedes Landes ist sehr speziell und sehr anders. Und auch für Deutschland. Ich finde, wenn man die so als ersten Schritt sofort nimmt in die Apotheke als pharmazeutisches Personal stellt, da nochmal ausbildet in die, sagen wir mal, Besonderheiten dieses Landes und sie dann entsprechend qualifiziert als wirklich vollwertige Kollegen und Kolleginnen des Berufsstandes, das wäre hervorragend. Ja, und zurück zu meinem Praktikum. Ich habe die 2,5 Jahre gemacht an der Universität als Diplom in der öffentlichen Apotheke. Es gibt natürlich viele andere Möglichkeiten, ne? Also auch die Krankenhäuser oder die Krankenhausapotheken suchen. In der Verwaltung wird es, glaube ich, eher schwierig. Man kann auch vielleicht so im Hinblick auf das Diplom, wer jetzt sagt, oh, ich möchte im Studium unbedingt nochmal ins Ausland, es geht nirgendwann so einfach wie im Studium, dann kann man natürlich auch eine Diplomarbeit im Ausland machen oder sich im Ausland einen irgendwie gearteten pharmazeutischen Beruf suchen oder einen Arbeitsplatz. Vorher unbedingt natürlich mit dem Landesprüfungsamt abklären, ob der auch anerkannt wird, aber ja, da nochmal ein bisschen Werbung gemacht für, geht auch mal raus, guckt euch auch mal um. Es muss nicht ein Jahr öffentliche Apotheke sein und vielleicht da noch ergänzend, meiner Meinung nach müssen es nicht mehr als 2,5 Jahre sein. Weil, vielleicht das noch ganz kurz, jeder Arbeitgeber, der uns einstellt nach dem Studium, muss uns ausbilden. Wir kommen, wie gesagt, bis auf vielleicht die öffentliche Apotheke, wo wir alles mitbringen, nach dem halben Jahr oder schon sehr, sehr viel mitbringen. Ne? Völlig ausgebildet ist man ja vielleicht, vor allem in unserem Beruf nie. Kommen wir erstmal mit wenig Vorwissen und müssen eingearbeitet werden. Und ich persönlich finde, dieses halbe Jahr Probezeit in den meisten Berufen ist eine Ausbildungszeit, ist eine Probezeit auch für uns selber, ob uns das passt. Und warum soll ich mich denn nicht voll bezahlen lassen, einen vollen, sagen wir mal, Arbeitnehmerschutz genießen, meine Sozialabgaben schon leisten, diese Ausbildung machen, die ich trotzdem mache, nur halt nicht mit dem Prädikat Pharmazeut im Praktikum, sondern mit dem Prädikat Apotheker. Er hat eine Approbation. Ich habe in dem Zeitpunkt 5 Jahre Ausbildung hinter mir und das kann man auch mit einem gewissen Stolz nehmen und sagen, okay, jetzt gucke ich mal in den Bereich, den ich vorher noch nicht hatte, passt der oder nicht. Und wenn ich das nicht möchte, dann gehe ich in einen anderen Zweig. Die Berufsbilder sind vielfältig.
Genau, also Hintergrund ist, dass die Approbationsordnung 2,5 Jahre vorschreibt. Danach mache ich eine Prüfung, das ist das 3. Staatsexamen. Und wenn ich die erfolgreich absolviere, bin ich dann letztendlich Apothekerin bzw. Apotheker Es gibt so eine Tendenz, da noch ein drittes halbes Jahr dran zu hängen. Und dagegen spricht halt einiges. Also weil ich letztendlich da ein halbes Jahr eigentlich verschenke. Ne? Das war deine Argumentation. Das heißt, du hast Erfahrungen in der öffentlichen Apotheke gemacht. Was verbindest du jetzt? Du bist jetzt schon ein Stück raus jetzt aus der öffentlichen Apotheke. Aber was bist trotzdem immer in den Themen drin und natürlich auch durch Freundeskreis, Umfeld, durch deine berufspolitische Tätigkeit bist du sehr nah dran. Was verbindest du mit öffentlicher Apotheke?
Niedrigschwellige Versorgung der Bevölkerung mit Arzneimitteln. Und das ist unbedingt wichtig. Und ich finde, ich finde, da sollte man keine Standesdünkel haben. Na, ein Krankenhausapotheker, ein, sagen wir, Industrieapotheker, ein Verwaltungsapotheker und ein öffentlicher Apotheker sind alle aus dem gleichen Boot. Na, auf unterschiedliche, sagen wir, Spezialisierungen gesprungen. Aber es braucht alle von ihnen, um, sagen wir mal, die pharmazeutische Versorgung in Deutschland zu gewährleisten. Und an aller vorderster Front und als Herzstück würde ich es bezeichnen, sind es die Kollegen und Kolleginnen aus der öffentlichen Apotheke, die jeden Tag in direkten Kontakt zum Patienten stehen, die Gesetzmäßigkeiten umsetzen müssen und trotz Lieferengpässen, die wir ja auch erwähnt haben, na, mit viel, viel Herzblut und viel, viel Arbeit die Bevölkerung versorgen. Das ist unbedingt wichtig. Natürlich braucht es auch die Kollegen in der Industrie, die die Arzneimittelentwicklung begleiten. Das machen ganz viel auch Chemiker, Biotechnologen, pharmazeutische Ingenieure, na, oder Ingenieursberufe mit Fokussierung auf die Pharmazie. Das ist ein breites Feld an anderen Berufsbildern. Aber vor, sagen wir mal, uns Pharmazeuten mit der universal naturwissenschaftlichen Ausbildung, die vielleicht nicht so wahnsinnig tief ist wie ein Chemiker, die kriegt in Chemie, aber wir können mitreden und wir können den Überblick verschaffen. Wir können all diese Berufszweige, diese Ingenieure, Techniker, Chemiker, Biologen, Mediziner verknüpfen, um quasi am Ende ein Produkt zu bekommen, weil das Produkt ist unser Herzstück. Das gibt die öffentliche Apotheke ab und das in direkten Kontakt mit den Patienten. Da möchte ich nochmal besonders drauf eingehen. Ich schätze die Kolleginnen und Kollegen sehr, die diese Arbeit machen, weil die ist unbedingt wichtig und ich habe sehr viel Herzschmerz daran, wie sehr die unter der Politik der letzten Jahre leiden, immer noch, wie sehr viel Arbeit die reinstecken, um das zu kompensieren, was politisch da schiefläuft.
Du bist seit 2016 bei Aerofarm in Rudolstadt beschäftigt. Wie kam es denn dazu, zu der Tätigkeit in der Industrie und was ist aktuell dein Aufgabenbereich?
Ich hole da noch ein klein bisschen auf, weil das begann tatsächlich, ich war ja auch mal in der öffentlichen Apotheke tätig. Und für mich war das so ein bisschen aus dem Studium raus, aus der Diplomarbeit raus und dann war da kein Meilenstein mehr tatsächlich. Und die Diplomarbeit hat Spaß gemacht und tatsächlich nach einer Weile in der öffentlichen Apotheke rief mich meine alte Chefin an und meinte, Mensch, Herr Zink, ich hätte hier eine Promotionsstelle, wollen Sie nicht? Und der Verlockung konnte ich nicht widerstehen, nochmal wissenschaftlich zu arbeiten. Und die wissenschaftliche Arbeit liegt mir im Blut, muss ich sagen, es macht mir unglaublich Spaß. Und da hat mich die Industrie abgeholt. Nein, denn in der Industrie ist es nicht so sehr die Forschung, sondern mehr die Entwicklung. Also sagen wir mal konkret produktbezogene Arbeit. Und direkt nach der Promotion bin ich dann, gut, da gab es einen kurzen Zwischenstopp nochmal in der öffentlichen Apotheke, aber bin ich dann in die Industrie gegangen.
Und dein Aufgabenbereich aktuell?
Ja, den zweiten Teil der Frage hatte ich ganz vergessen, danke. Mein Aufgabenbereich aktuell ist, ich bin Entwickler in der pharmazeutischen Industrie. Im generischen Bereich. Das heißt, ich nehme als Ziel einen Originator, nehme den auseinander mit der Hilfe ganz vieler Kolleginnen und Kollegen, die das chemisch analysieren, Methoden entwickeln. Wir gucken uns die Bauteile an. Bei uns sind wir ja im inhalativen Bereich tätig. Wir schauen uns Hilfsstoffe und Wirkstoffe an und wir bauen das Ganze nach. Das heißt, meine Aufgabe ist es tatsächlich, Studien zu schreiben, zu beschreiben, was gemacht werden muss, zu dokumentieren, was gemacht wurde und am Ende Berichte zu schreiben. Und wenn wir wissen, wie der Originator aussieht, bauen wir ihn nach. Also wir kaufen Wirkstoffe ein, wir organisieren uns Hilfsstoffe, wir entwickeln Prozesse, um dieses Produkt quasi am Ende zu entwickeln. Das Ganze muss sehr sorgfältig dokumentiert werden, weil alles, was wir auf dem Weg machen, kommt in das sogenannte Dossier. Und das Dossier möchte die Arzneimittelbehörde am Ende sehen, um das Produkt zuzulassen. Meine Motivation dabei ist ganz klar im generischen Bereich. Wir machen die Arzneimittelversorgung der Bevölkerung günstiger. Damit sparen wir den Krankenkassen und am Ende dem gesamten Gesundheitsversorgungssystem Geld.
Wie lange dauert so eine Entwicklung eines Generikums? Kann man das zeitlich irgendwie ab oder ist das sehr unterschiedlich, je nachdem, was man als Original hat?
Das ist genau die Sache. Es ist sehr unterschiedlich. Ich bin, das hast du am Eingang gesagt, bei den komplexesten Arzneiformen tätig. Das sind die inhalativen Produkte. Bei uns kann es auch schon mal 10 Jahre dauern. Sagen wir mal, ein Produkt, was 3-4 Jahre dauert, ist durchaus fix. Im Bereich Tabletten oder vor allem auch injizierbare Arzneimittel, da sind wir auch mal mit einem halben Jahr bei einem Generikum dabei. Da geht es teilweise richtig schnell und Schlag auf Schlag. Bei uns ist es komplexer. Na, es kommt natürlich auch immer so ein bisschen auf Details an. Wie sieht der Patentschutz aus? Na, was, sagen wir mal, an Produkten kann ich so off the shelf nehmen? Also hat irgendein Produzent etwas schon da, was ich brauche, oder muss der das wiederum auch erst entwickeln? Das kann alles, sagen wir mal, verzögernd wirken. Aber je nachdem, es können 10 Jahre sein. Ich habe schon Produkte begleitet, die so lange gebraucht haben. Es kann aber auch wesentlich schneller gehen.
Okay, aber das rückt ja den Begriff nur ein Generikum nochmal in ein anderes Licht, wenn man sieht, wie viel Zeit und da investiert wird und dass das nicht ganz so einfach ist.
Ja, auch, sagen wir so, die Anforderungen an ein Generikum sind nicht so groß wie an den Originator. Ne? Also am Ende beweist man natürlich auch, dass es sicher ist, ne? Dass es wirkt. Aber ich muss nicht den Umfang an klinischen Studien machen. Ich muss nicht erst nachweisen, dass mein Wirkstoff wirkt. Aber alleine der Nachweis, dass das Ganze sicher ist und dass es exakt so performt oder in einem gewissen Toleranzrahmen so performt wie der Originator, das ist schwierig und das ist vor allem im inhalativen Bereich schwierig. Also man muss sich da vorstellen, eine Tablette, die schluckt man, da hat man relativ wenig Einfluss darauf, was dann damit passiert. Da kann ich was dazu essen oder nicht, das ist vielleicht so mein Einflussbereich. Nehme ich den Atemzug heftig oder eher seicht? Halte ich die Luft lang an oder kurz? Atme ich heftig aus oder lang? Jeder atmet anders. Ja, und das macht zum Beispiel alleine die Handhabung wahnsinnig schwierig und damit die Vergleichbarkeit der Produkte bei uns schwierig. Und entsprechend muss unser Produkt robust genug sein, um, sagen wir mal, dem Patienten, der ja im Normalfall krank ist, ne, und eine Einschränkung seiner Atemfunktion hat, auch adäquat zu versorgen. Das ist sehr, sehr komplex. Deswegen dauert es bei uns ein bisschen länger als bei den Produkten, wo das einfacher geht. Bei einer Injektion habe ich, sagen wir mal, keine oder fast keine pharmakokinetische Komponente. Das heißt, der Weg, dass das Ganze sich im Blut und im System verteilt, der ist bei einer Injektion ja nicht oder so gut wie nicht da, weil es ist ja im Blut. Bei der Tablette muss ich durch eine Magen- oder eine Darmwand mit dem Wirkstoff. Bei der Inhalation in der Lunge wird ganz, ganz viel auf dem Weg schon abgelagert, erreicht die Lunge noch nicht mal das, was die Lunge erreicht. Das muss natürlich dann auch adäquat und im richtigen Bereich der Lunge wirken. Ne?
Nun bist du nicht nur ein sehr engagierter Apotheker in der Arzneimittelentwicklung, sondern außerhalb deiner Arbeitszeit engagierst du dich auch noch für deinen ganzen Berufsstand. Die Landesapothekerkammer hat einen Vorstand und du bist in diesen Vorstand gewählt. Kannst du vielleicht für diejenigen Hörerinnen und Hörer, die nicht so viel mit Berufspolitik am Hut haben, was ist das Kammervorstand? Wie kommt man da rein? Was ist deine Beweggründe und was sind so die Themen? Ich weiß, war sehr viel in einer Frage. Ich würde es nochmal wiederholen.
Ich baue es mal auf. Ich glaube, ich kriege das ein. Also die historisch bedingt sind wir Apotheker und Apothekerinnen ja ein freier Beruf. Das heißt, der Staat hat uns eine unglaublich wichtige und auch, ja, gehwichtige Aufgabe übertragen, nämlich verwaltet euch selber. Ja, kümmert euch darum, dass es bei euch läuft, rundherum mit der Einhaltung der Regularien, aber auch darum, dass, wie vorhin erwähnt, ein Apotheker nach dem Studium nicht fertig ist, der muss fort- und weitergebildet werden. Das heißt, wir haben die Struktur der Kammern, wie es auch andere verkammerte Berufe gibt, wie die Ärzte, wie die Anwälte zum Beispiel. So, und dann stehen wir da in dieser Kammer und diese Kammer braucht natürlich eine Geschäftsstelle, Angestellte, die den tägliche Arbeit machen. Aber sie braucht auch Vertreter und Vertreterinnen aus dem Berufsstand, die dann sagen, wo wollen wir eigentlich hin? Die werden gewählt, ganz demokratisch. Jeder Apotheker und jede Apothekerin in Thüringen hat, sagen wir mal, seine Kandidaten, Kandidatinnen, die vorgestellt werden dürfen oder vorgeschlagen werden dürfen. Das heißt, jeder Apotheker in Thüringen darf vorgeschlagen werden, jede Apothekerin darf vorgeschlagen werden und kann am Ende und wird am Ende in einer Wahl gewählt in die sogenannte Kammerversammlung. Die besteht in Thüringen aus
35?
35, danke. Das war ein Blick mit Fragezeichen, das ist nicht zu sehen. Aus 35, genau, Kollegen und Kolleginnen, die den Berufsstand vertreten. Die geben, sagen wir mal, alle zweimal im Jahr in einer Versammlung, in der Kammerversammlung, die, sagen wir mal, berufspolitische Richtung vor. Und alle Arbeit, die dazwischen gemacht wird, alle Vorarbeit gemacht wird, die gemacht wird, die wird vom Vorstand gemacht. Und der trifft sich mindestens monatlich. Na, und der Vorstand ist nun dafür zuständig, also das monatliche Business, das Daily Business regelt die Geschäftsstelle. Aber bei allen Rückfragen, wie sollen wir da eigentlich agieren, ist sicherlich auch der Präsident, wir haben im Moment einen Präsidenten, wir haben zwei Vertreter, Vertretungsfunktionen und wir haben einen Vorstand aus 7 Personen. Und die werden, sagen wir, bei kurzfristigeren Anfragen berufen, ihre Meinung abzugeben und einzuschätzen, was ist da das Beste für den Berufsstand. In der Vorstandssitzung geht es natürlich auch, sagen wir, um die Gerichtsbarkeit. Patientenbeschwerden landen ja auch bei uns und wir müssen dann bewerten, war das jetzt ein Vergehen gegen unsere Berufsordnung, die wir vorgegeben haben? Müssen wir das entsprechend ahnden? Da rede ich ja nicht von zivilrechtlichen Verfahren. Das machen wir nicht. Dafür ist, sagen wir, gibt es die Gerichte Deutschlands, die dafür zuständig ist. Aber einen Blick darauf haben, dass das, was unser Berufsbild vorgibt, eingehalten wird. Auch nach außen. Nichts ist schlimmer als ein Patient, der, sagen wir mal, während eines Notdienstes vor verschlossener Tür steht. Und ein Kollege, der nicht reagiert, aus verschiedensten Gründen, das kann man mal vergessen haben. Und solche Dinge bewerten wir dann. Nicht nur unser eigenes Berufsbild. Natürlich obliegt es, sagen wir mal, vor allem dem Vorstand auch die Vernetzung mit anderen freien Berufen, besonders der Medizin, Zahnmedizin, also sagen wir den medizinischen Berufen, weil wir uns natürlich auch absprechen. Ich schiele jetzt so mal auf das Thema Impfen, wo Thüringen vielleicht aus pharmazeutischer Sicht deutschlandweit einen eigenen Weg gegangen hat, ist, indem wir gesagt haben, okay, wir erlauben es unseren Kolleginnen und Kollegen jetzt nicht per se rennt los und impft, sondern wirklich sehr, sehr bedacht in Absprache mit unseren medizinischen Kollegen. Das soll funktionieren, aber wenn es funktioniert, dann nur zusammen und gemeinsam, weil letztendlich sind wir alle ja dafür zuständig, die Bevölkerung gesund zu halten. Und deswegen wollen wir nicht gegeneinander arbeiten, sondern miteinander. Und dass das so ist, ist ganz klar auch etwas, was, sagen wir mal, in regelmäßigerer Basis der Vorstand bespricht, berät und beschließt. Und sich dann aber auch ganz klar aus der Kammerversammlung die Meinung einholt. Und die sind natürlich auch bindend. Das möchte ich nochmal klarstellen. Es ist wirklich so, dass die Kammerversammlungsmitglieder ja auch Vertreter aus den jeweiligen Regionen sind, ganz häufig. Wir haben ein schönes, bunt gemischtes Bild, auch aller Berufsbilder, die dann natürlich auch die entsprechenden Meinungen in die Kammerversammlung einspringen. Die Kammerversammlung gibt die Richtung vor, die der Vorstand, sagen wir mal so, als grobe Richtung hat, und der Vorstand kann innerhalb dieser Vorgaben feinjustieren und flexibler agieren auf kurzfristige Sachen.
Nun bist du schon mehrere Jahre im Vorstand und ich denke, ich verrate nicht so viel, dass solche Sitzungen und Besprechungen in Teilheim, der sicherlich sehr interessant ist manchmal, aber auch, wo man ein bisschen erschreckt, irritiert ist, ganz unterschiedlich. Das kann was mit Bundespolitik, Gesetzgebung, das kann aber auch mit Ereignissen im Land zu tun haben. Warum sollte trotzdem jeder, der dann Apothekerin ist oder Apotheker ist, sich auch in der Berufspolitik engagieren? Oder andersrum kann ich so fragen, wie ist so dein Fazit bisher? Hast du das schon mal bereut, diesen Schritt gemacht?
Ich gebe zu, es war, also erstmal nein, ich habe es nicht bereut. Warum bin ich damals in den Vorstand? Weil, ich wurde gefragt, ob ich das möchte. Und tatsächlich ist es ja so, dass der Großteil der Kolleginnen und Kollegen in der öffentlichen Apotheke arbeiten. Aber es gibt ja nicht nur den Apothekeninhaber und die Apothekeninhaberin, sondern es gibt ja auch die Angestellten. Und die gibt es ja nicht nur in der öffentlichen Apotheke. Und für die fühle ich mich tatsächlich besonders vertretungsbefugt. Ja, also ich sehe durch diese Wahl auch die Bitte an mich herangetragen, diese Kolleginnen und Kollegen zu vertreten. Ja, die Vorstandsarbeit ist anstrengend. Das gebe ich zu. Das ist jetzt kein Geheimnis. Ja, also wir sitzen ja nicht 5 Stunden da und plauschen beim Kaffeekränzchen, sondern das ist ja harter Tobak, der da kommt. Ja, wenn man eine Patientenbeschwerde hat, weil das besagte Beispiel, der Patient stand vor der Apotheke im Notdienst, Apotheke hatte Notdienst, der Kollege war nicht da. Wir müssen natürlich rausfinden, was da war. Da steht man erstmal natürlich, unsere Aufgabe, die Bevölkerung zu versorgen, besteht 24 Stunden. Und das sicherzustellen, ist Aufgabe der Kammer, oder das zu überwachen, ist Aufgabe der Kammer, dass das sichergestellt wird. Und natürlich haben wir überhaupt keine Freude daran, dann den Kollegen zu fragen, was ist denn da schiefgegangen? Und mit den Kollegen dann zu reden, er hat es vielleicht einfach vergessen. Ja, was machen wir jetzt? Kann man das so durchgehen lassen? Geben wir ein Bußgeld? Wollen wir das, wollen wir das nicht? Wie zeigt sich der Kollege? Landes- oder auch Bundespolitik, die reinschlägt. Wir haben jetzt gerade bundespolitisch den Herrn Lauterbach, der sich ja eine völlig andere Apothekenstruktur der Zukunft vorstellt, wo wir natürlich auch in der Landespolitik reagieren müssen. Ja. Vielleicht so strukturell gesehen, als Mitglieder des Kammervorstands, sitzen wir ja auf den Stammtischen auch und hören unseren Kolleginnen und Kollegen zu. Und das ist wichtig. Weil, ich sage es mal besonders für mich, ich bin kein Offizienapotheker. Ich weiß tatsächlich vieles nicht, was gerade in der öffentlichen Apotheke läuft. Und das höre ich nur auf diesen Stammtischen. Diese Meinung trägt man natürlich in den Vorstand. Und diese Meinung sammelt man im Vorstand und trägt sie dann auch auf die Bundesebene weiter. Und sagen wir mal so, ich höre gerade nicht, dass die Kolleginnen und Kollegen am Stammtisch jubeln, weil der Minister Lauterbach das Ganze so reformiert, dass es toll wird, sondern da ist eine Mischung aus Schockstarre und Entsetzen. Und da müssen wir jetzt reagieren. Das ist unsere berufspolitische Aufgabe, da auf Landesebene zu reagieren. Ja, in unserer Funktion die Mitglieder des Bundestages, die natürlich hier vor Ort sind, vor Ort abzuholen, ihnen zu erklären, was da schwierig ist, kommen wir da zu der, sagen wir mal, Teil unserer Arbeit, die parteipolitische Richtung einschlägt. Ja, das heißt, wir sprechen mit Politikern des Bundes und des Landtags, um ganz klar zu machen, was das für uns bedeutet. Oder vielleicht noch, um ein Landesbeispiel zu nehmen, die Situation der geschlossenen Apotheke in Herford, die dann durch einen Gesundheitsmarkt ersetzt wurde. Vielleicht greife ich das auch gerade nochmal auf, weil das tatsächlich auch auf den Stammtischen aufkam und die Kolleginnen und Kollegen interessiert. Die natürlich ist jede Versorgung besser als keine Versorgung. Arzneimittelversand ist besser als kein Arzneimittelversand und keine Möglichkeit, vielleicht an ein Arzneimittel ranzukommen in einer bestimmten Gegend, wo es keine Apotheke gibt. Ein Gesundheitskiosk, in dem sich Kolleginnen und Kollegen aufopferungsvoll, nicht in einer apothekerlichen Struktur, weil aus irgendwelchen Gründen nicht möglich, weil kein Apotheker da ist, der da die Filialleitung übernommen hat oder die Apotheke gekauft hat. Wenn das jetzt nicht möglich ist, dann kommen wir ja in eine Situation, besser ein Gesundheitsmarkt als keine Versorgung der Bevölkerung. Das ist richtig erstmal grundsätzlich. Jede Versorgung der Bevölkerung ist erstmal gut, aber an einer Stelle, an der ein Gesundheitsmarkt ist, wird kein Notdienst gemacht, keine Rezeptur hergestellt, wird keine Analytik gemacht, kann ich keine patientenindividuelle Versorgung machen, kann ich kein Medikationsmanagement machen. Und an dieser Stelle, und das ist das, was wir betrachten müssen, wird nie wieder eine Apotheke entstehen. Weil eine Apotheke mit all ihren gesetzlichen Vorgaben ist ein sehr, sehr teures Konstrukt. Das muss klar sein. Und ein Apotheker ist ein Berufsstand, der ein bestimmtes Gehalt bekommt, was auch nicht gering ist. Also wenn wir Parallelstrukturen schaffen, ob es Gesundheitskioske sind, ob es Gesundheitsmärkte sind, die ersetzen keine Apotheke, weil sie leisten keinen Notdienst, keine patientenindividuelle Versorgung. Und am Ende, so dramatisch das gerade klingt, aber sie töten die Apotheke vor Ort, die dann dort nie wieder entstehen wird, weil es sich nicht rechnet. Ja, weil diese Region durch ein Hilfskonstrukt versorgt wird, was die Apotheke am Ende verdrängt hat. Nochmal, diese Versorgung ist zwar besser als keine, aber sie wird nie wieder diese vollumfängliche, individuelle, persönliche Versorgung durch einen Apotheker, eine Apothekerin in einer Apotheke vor Ort 24 Stunden patientenindividuell möglich machen.
Und sie ist ein Qualitätsabbau gegenüber der öffentlichen Apotheke.
Das möchte ich damit sagen, ja. Und das ist auch das, was die Kolleginnen und Kollegen sehen, die jetzt noch in Apotheken tätig sind. Die fragen natürlich, was ist das? Und die sehen das natürlich auch mit Sorge. Weil wir schaffen uns am Ende als Berufsstand, wenn wir uns jetzt die Apothekerin als Berufsstand nehmen, schaffen wir uns da am Ende in der öffentlichen Apotheke auch ab, wenn wir sagen, die reine Belieferung als eine Art Pickup-Modell reicht aus. Das kann nicht unser Ziel sein. Wir wollen den Patienten individuell versorgen. Denken wir einfach mal noch kurz als Beispiel, Engpass Ibuprofensäfte.
Genau. Ja. Und damit kann es auch kein Ziel der Politik sein, weil die Patientenversorgung schlechter wird. Weil du sagst, dort wo so ein Markt, der eine Arzneimitteldistribution oder eine Logistik macht, entsteht, dann keine Apotheke entstehen. Und wir müssen es schon so nennen, ist eine Reduzierung der Leistung für die Patienten. Gut, dass du es ansprichst. Vielleicht in dem Moment, wo die Hörerinnen und Hörer diesen Podcast oder diese Podcast-Episode hören, vielleicht hat sich die Vorstellung des Bundesgesundheitsministers geändert. Im Moment ist es so, dass er sich vorstellen kann, Apotheken ohne Apothekerinnen und Apotheker zu betreiben. Meine Frage wäre, kannst du dir Flugzeuge ohne Piloten, Arztpraxen ohne Ärzte vorstellen oder andersrum? Du hast es eigentlich, glaube ich, schon beantwortet. Wie bewertest du sowas, dass die Institution Apotheke ohne diesen Heilberuf Apothekerin, dass das für Politik vorstellbar ist?
Ich finde das wahnsinnig schwierig. Also ich ich frage mich auch, welcher Politiker das dann möchte. Ja, also man muss ja, ich finde, man muss die Situation auch immer zu den Leuten bringen, die sie verursachen. Also ich glaube, wenn Herr, ich weiß nicht, wo Herr Lauterbach jetzt wohnt, na, nehmen wir an, wir packen ihn in das wunderschöne Städtchen Rahnes in Thüringen. Das hat jetzt gar keine Apotheke mehr. Jetzt entsteht da vielleicht, ne, die ist ja letztes Jahr geschlossen worden, jetzt entsteht da vielleicht ein Gesundheitskiosk. So möchte ein Minister in einen Gesundheitskiosk gehen und dann sagen, ich brauche diese Medikamente. Dann sagen die ja gerne, tippen das im Computer ein. Dann wird das in eine Apotheke bestellt und dann kriegt er sein, ich sag jetzt mal Brownback, wie so schön heißt, über den Tisch gereicht und da ist dann was drin. Und dann fragt er, und wie nehme ich das? Und dann sagt die engagierte Fachkraft, die diesen Tresen quasi besetzt, ja, das weiß ich nicht. Da müssten Sie mal eine Apotheke anrufen. Das kann doch nicht das Ziel sein. Ne? Also auch die Idee des Ministers einer telepharmazeutischen Betreuung, die keine telepharmazeutische Betreuung ist, weil das Zuschalten eines Kollegen durch eine PTA vor Ort ist ja keine Telepharmazie. Ne? Aber sagen wir mal so, er erscheint da auf ein Display. Der sieht den Patienten nicht. Der weiß auch nicht, welche Sorgen und Nöte ihn umtreiben. Ne? Die aktuelle Regelung ist doch die Verantwortlichkeit des Apothekers, der Apothekerin vor Ort. Der kennt seine Patienten, er kennt die Lebensgeschichte, er kennt vielleicht die Eltern, die Kinder, die Geschwister, der weiß um seine Patienten, der macht eine individuelle Versorgung und alles, was er tut, ist in seiner Verantwortung. Ja, also das ist kein, ich sitze irgendwo in Erfurt und drücke aufs Knöpfchen, damit alle Leute in Thüringen ihre Medikamente bekommen. Das ist keine Abschirmung. Wir sind in direkten Kontakt zu unseren Kunden und wir besprechen direkt mit ihnen, ihre Kollegen, und für alles, was dann passiert, sind wir auch verantwortlich. Das heißt, wir haben eine heilberufliche Verantwortung und nicht, was meiner Meinung nach durch den Gesetzesentwurf besteht, eine, sagen wir mal, betriebswirtschaftliche Entscheidung. Ja. Und die steht sich leider im Moment noch gegenüber, weil die Finanzierung unzureichend ist. Und mein ganz persönlicher Herzenswunsch wäre, dass wir diese betriebswirtschaftliche Entscheidung überhaupt nicht mehr treffen müssen, weil mit der Versorgung der Bevölkerung mit Arzneimitteln eine Apotheke so ausfinanziert ist, dass sie quasi bestehen kann. Na, das muss das Ziel sein. Und die Verantwortlichkeit. Wir haben wundervoll hochgradig qualifizierte PTAs in Thüringen, die mit viel Herzblut, Engagement eine gute Versorgung machen. Aber die Verantwortung liegt beim Apotheker, ganz einfach auch gesetzlich. Und ich denke, auch für die PTAs ist das eine Möglichkeit zu sagen, ich mache das. Und ich kann aber im Zweifel schnell den Kollegen holen, der vielleicht gerade in der Rezeptur steht, im Labor steht, im Büro. Na, auch, sagen wir mal, den Zettelkram macht ja so dazugehört. Und ich kann den Kollegen fragen, Mensch, guck doch nochmal da drauf, passt das so? Na, und er ist da, er ist vor Ort, er kennt den gleichen Patienten und kann sagen, ja Mensch, nee, Sie haben doch letztens erst Medikamente bekommen, die da absolut kontraindiziert sind. Das wissen wir doch noch. Und da schauen wir doch jetzt gerade mal rein, ganz persönlich, ganz individuell und so, wie es sein sollte. Und nicht aus der Ferne mit einer PTA vor Ort, die dann ja auch noch nicht mal, sagen wir mal, vielleicht schnell im Hinterzimmer das Ganze nochmal absprechen kann, weil man es vor dem Patienten doch nicht bespricht, weil es sensibel ist, oder man nochmal schnell überlegt, wie man das gut kommuniziert. All diese Kleinheiten, Feinheiten, ne? Wir verkaufen keine Lego-Sets und keine Limonaden, wir verkaufen Medikamente an Patientinnen und Patienten, die sind krank, die sind empfindlich in ihrer Krankheit, ne? In irgendeiner Art und Weise auch schutzbedürftig. Und das braucht eine sehr, sehr mit Fingerspitzen geführte persönliche Beratung in einer Apotheke durch die qualifizierten Berufe und nicht in irgendeiner Abstufung über einen Fernseher-Display versendet oder wie auch immer. Na, also da muss ich sagen, ganz, ganz hohes Lob an die Vor-Ort-Kollegen, und dieses Konstrukt zu töten, wird in Deutschland im wahrsten Sinne des Wortes, und ich bin es mal so drastisch, tödlich sein. Weil wir haben ungefähr so viele Tote an Autounfällen, wie wir an Medikamentenwechselnebenwirkungen haben. Jetzt schon soll wie viele Fälle, und jeder Kollege, jede Kollegin weiß das, wie viele Fälle fischen wir am Tag raus, wo der Arzt sich verschrieben hat. in irgendeiner Kleinigkeit, aber dann, ne, dann ist das Pilzmittel auf einmal ein Antibiotikum geworden. Ups, ne, oder man hat es uns, es ist vielleicht nicht ganz leserlich geschrieben. Er ist eine Zeile verrutscht bei der Verordnung. Man wundert sich, der Patient, der möchte doch eigentlich, na, ich sag jetzt mal, oder ein Kind, das soll ein niedrig dosiertes Schmerzmittel bekommen und dann ist da vielleicht eine Zeile verrutscht. Huch. Und das sieht man nur, wenn man persönlich vor Ort ist, ne, und alle Einzelheiten da hat.
Und wir sind ja gerade in die ganz gegenteilige Richtung gelaufen mit dem Pilotprojekt Armin, wo Ärztinnen und Apothekerinnen gemeinsam das Medikationsmanagement praktiziert haben zum Wohle der Patienten und die Ergebnisse zeigen, dass genau diese Zusammenarbeit funktioniert. Aber die funktioniert eben nur, wenn ein Apotheker bzw. eine Apothekerin oder eine Ärztin oder ein Arzt da ist. Und das wird dann in diesen Stellen, die ohne Apotheker betrieben werden oder 8 Stunden irgendwo in der Woche, nicht funktionieren. Und das ist völlig unverantwortlich, weil ja belegt ist, wie gut diese Zusammenarbeit funktioniert. Es wäre viel wichtiger gewesen, dass wir uns daran ein Beispiel nehmen und das bundesweit ausrollen. Ein Thema, was dir in der Berufspolitik wichtig ist, ist die Nachhaltigkeit. 2021 hat die Landesapothekerkammer Thüringen auch auf dein Engagement eine Arbeitsgruppe zum Thema nachhaltige Apotheke gegründet. Was war der Anlass dieser Gründung? Wie kam es dazu?
Im Zuge der ganzen Diskussion um den Klimawandel, um die Nachhaltigkeit, haben sich in Deutschland ja sehr, sehr viele For-Future-Gruppen gegründet. Also es gibt ja eigentlich von die sagen wir mal, Pupils for Future, also die
Fridays for Future.
Fridays for Future, jetzt habe ich die Schüler rein, sind die Schüler, aber sie heißen Fridays for Future. Ja, es gibt natürlich auch die Parents, es gibt die Omas, es gibt die Imker und es gibt die Elektriker, es gibt Anwälte und es gibt auch die Pharmacists for Future. Ja, es gibt die Vereinigung Health for Future, die viele Heilberufe vereint, da die Pharmacists for Future stehen dann für den pharmazeutischen Beruf. Über diese Vereinigung bin ich damals gestolpert, über Health for Future initial, wo ich tatsächlich in der Ortsgruppe Jena war, bin ich zu Pharmacists for Future gestoßen. Und um das Ganze, sagen wir mal, dem ganzen Thema eine Plattform zu geben oder das fest zu verankern, da habe ich quasi die Initiierung einer Arbeitsgruppe in der Landesapothekerkammer Thüringen forciert. Diese Arbeitsgruppe war jetzt gar nicht so erfolglos. Also viele sagen, ja, dann gründen, wenn du nicht mehr weiter weißt, dann gründe einen Arbeitskreis. So war es da nicht. Sondern sagen wir, es gab eine sehr fruchtbare Zusammenarbeit zwischen den Pharmacists for Future und der Arbeitsgruppe in der Kammer Thüringen, die zum Beispiel zu einer nicht ganz unerheblichen Anzahl an Anträgen zum Deutschen Apothekertag 2022 geführt haben. Die haben wir sehr, sehr stark verteidigen müssen. Wir sind in einer bundespolitisch, sagen wir mal, stürmischen Zeit und natürlich fragen sich die Kolleginnen und Kollegen, was soll denn das jetzt mit der Nachhaltigkeit bei uns noch? Also wie viel Aufwand sollen wir denn noch betreiben? Wir haben Lieferengpässe und sollen jetzt hier noch irgendwie die LED-Lampen einschrauben und irgendwie statt dem Auto für den Fahrer das E-Bike besorgen. Was soll denn das? Aber ja, wenn wir nichts tun, passiert auch nichts. Wir sind nicht der erhobene Zeigefinger. Dem Eindruck möchte ich mich verwehren. Wir geben Hilfestellung für die, die möchten. Und bitte mein vollstes Verständnis dafür, wenn man es nicht schafft und nicht kann, weil man einfach im Alltag überrollt ist von dem, was so und so schon läuft. Aber wir haben festgestellt, dass viele Kolleginnen und Kollegen gesagt haben, ja, ist eine super Idee, aber ja, wie denn? Nee, jetzt fange ich noch an, wie soll ich das denn machen? Wie soll ich denn eine Apotheke umbauen? Wo fangen wir denn an? Und da sind in Zusammenarbeit mit den Pharmacists for Future auch Leitfäden entstanden, die jetzt bei Pharmacists for Future liegen. Da sind die Anträge entstanden, die ganz klare Aufgaben auch kommunizieren, weil es ist natürlich nicht Aufgabe der Mitarbeiter der öffentlichen Apotheke zu sagen, ist das Arzneimittel jetzt eigentlich umweltschädlich oder nicht? Wo finde ich die Information? Das kann man im Alltag nicht stemmen, sondern diese Aufgabe haben wir ganz klar der Abda gestellt, von der Abda aus. Ist das tatsächlich an die EU-Ebene gegangen? Zum Beispiel dieses konkrete Beispiel mit ökotoxikologische Daten der Arzneistoffe sollen in die Abda-Datenbank mit einfließen oder sollen leicht zugänglich gemacht werden. Und da gibt es auf europäischer Ebene ein Projekt. Und die Abda hat sich da in dem Sinne eingeklinkt, dass sie dieses Projekt appellartig sehr befürwortet. Und natürlich, wenn dieses Projekt auf europäischer Ebene umgesetzt wird, was jetzt nicht so schwierig ist, nur Ökotox-Daten werden im Rahmen der Arzneimittelzulassung auch mit eingereicht. Diese Daten müssen jetzt einfach nur noch entsprechend eingepflegt werden in die für die Mitarbeiter in der öffentlichen Apotheke zugänglichen Datenbanken. So, das Projekt läuft auch auf europäischer Ebene. Wenn das da abgeschlossen ist, dann wird es natürlich gesetzgebungsverfahrenstechnisch auf die Länder ausgerollt. Und ich freue mich auf den Tag, an dem wir in der Datenbank ganz einfach auch mal mit einem Klick diese Themen quasi aufgreifen können, genau sehen können, aufgreifen können.
Wer noch nie was vom Deutschen Apothekertag gehört hat, kannst du ganz kurz beschreiben, was ist das und warum lohnt es sich dort auch einzubringen?
Wie alle Bereiche der Berufspolitik, ja, sagen wir mal so, also da vielleicht auch nochmal kurz den Bogen schlagen. Wir hatten vorhin das Thema, warum engagierst du dich? Es ist natürlich, von nichts tun passiert nichts. Wenn ich der Meinung bin, das läuft nicht richtig, dann umso mehr, dann ganz, ganz großer Appell an die Kolleginnen und Kollegen, lasst euch aufstellen. Sagt, ich möchte in die Kammerversammlung. Ihr müsst jetzt die Wahlperiode nicht abwarten. Ihr könnt auch sagen, ich möchte mich zu dem Thema engagieren. Es gibt Arbeitsgruppen innerhalb der Geschäftsstelle, wo sich jeder Apotheker immer willkommen ist, sich einzubringen. Und vor allem, wenn Kritik äußert werden soll, dann bitte unbedingt. Wir brauchen diese Kritik, um uns weiterzuentwickeln. Der Deutsche Apothekertag ist, ich beschreibe es gerne als der Bundesrat der Apothekerschaft. Na, also jedes Land hat entsprechend der Anzahl an Apothekerinnen und Apotheker eine bestimmte Anzahl an Delegierte, die quasi auf die Bundesebene geschickt werden. Und wir sitzen dann mit, jetzt gucke ich dich an, Danny.
Oh, das ist irgendwas über 500,
ja. Ja, so um die 500 Kollegen. Das
ist eine dynamische Größe.
Ja. Genau, na, also es ist ein voller Saal. Man kann sich da durchaus so ein Plenum mal vorstellen, ja. Wie man es im Bundesrat, Bundestag kennt. Na, es ist ein voller Saal, wo die Kolleginnen und Kollegen aus allen Bundesländern sitzen. Und zwar nicht nur die Kollegen der Kammer, sondern auch des Verbands. Also Kammer und Verband senden Delegierte aus. Und die vertreten dann natürlich die Meinung der Länder auf Bundesebene. Dazu gibt es, sagen wir mal, einerseits die, sagen wir mal, Richtung, die eine Kammerversammlung bestimmt, die Diskussion im Vorstand, und es gibt natürlich auch in Thüringen die Diskussion der Anträge des Deutschen Apothekertags, die geöffnet sind für interessierte Kolleginnen und Kollegen. Und da kann man sich die Meinung einbringen und diese Meinung wird natürlich völlig ungefiltert an die Delegierten weitergegeben. Und am Ende obliegt es aber den Delegierten, diese Meinung im Apothekertag zu vertreten. Und Delegierter kann jeder Apotheker und Apothekerin des Kammerbereichs sein. Also man muss kein Kammerversammlungsmitglied sein, kein Vorstandsmitglied sein, sondern man kann sich in der Geschäftsstelle melden und sagen, ich habe hier wirklich ganz, ganz dringend das Bedürfnis, auf Bundesebene meine Meinung zu äußern. Bitte meldet euch, ganz, ganz eindeutiger Appell an die Kolleginnen und Kollegen. Das möchten wir auch. Wir möchten, dass ihr eure Meinung äußert. Meldet euch bei uns und dann nehmen wir uns gerne mit. Ihr müsst euch der Wahl der Kammerversammlung stellen. Die wird bestimmen, ob ihr dürft. Ja. Aber wer sich nicht meldet, der wird natürlich auch nicht gewählt. Deswegen der Appell, meldet euch. Und dann kann man da die Hand zu dem Thema heben, das einen interessiert, ans Mikro treten und seine Meinung vertreten. Ja. Und versuchen, die Kolleginnen und Kollegen zu überzeugen, ob der Antrag, der da gerade aufgerufen ist, zu dem eine ganz, ganz dezidierte Meinung habt, die ihr unbedingt kommunizieren wollt, von der ihr eure Kolleginnen und Kollegen überzeugen wollt, die könnt ihr da äußern, versuchen, die zu überzeugen. Und dann natürlich auch maßgeblich die Beschlusslage dieses Antrags zu bestimmen und damit natürlich auch, wie es auf ABDA-Ebene, also auf Bundesebene weitergeht. Also ich sage jetzt mal, soll die ABDA die aktuelle Gesetzeslage, die der Bundesminister Lauterbach für die Apotheken vorschlägt, befürworten? Ganz krass, ne? Dann kann man natürlich sich hinstellen und sagen, ja, finde ich gut. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Mehrheit dagegen ist, ist trotzdem da. Aber es gibt ja viele Anträge, die sehr auf Kippe sind oder wo man natürlich erstmal Meinungen sammelt. Und da ist jede Meinung jedes einzelnen Kollegen wichtig. Und ich möchte nochmal ganz, ganz eindeutig für werben, dass es nicht ist, dass wir, sagen wir mal, erst in die Kammerversammlung, dann in den Vorstand und nur der Vorstand reist geschlossen zum Deutschen Apothekertag. Das ist es nicht. Sondern wir nehmen, ich spreche jetzt mal für Thüringen, da sind durchaus auch Mitglieder des Vorstands dabei. Letztes Jahr waren es 2 Mitglieder des Vorstands und 2 Kolleginnen, die einfach aus der Apothekerschaft gekommen sind.
Genau, also das ist der Grundsatz, das so breit wie möglich aufzustellen, um eigentlich so viel wie möglich Stimmen dort in diesem Parlament zu haben. Nun hast du ein wenig kritisch, das liegt einfach in der Situation. Die aktuelle Politik ist für die Apothekerinnen und Apotheker sehr herausfordernd und nur schwer zu verstehen, das muss man einfach so sagen. Aber nun haben wir ja einen Podcast und natürlich wollen wir, dass Pharmazie studiert wird und wollen, dass das natürlich verstärkt in Jena passiert. Warum sollte die Hörerinnen und Hörer, die noch so ein bisschen überlegen, ob das was für sie ist, warum sollten sie unabhängig von diesen Schwierigkeiten, die es in jedem Beruf, glaube ich, gibt, warum sollte man heute noch Pharmazie studieren?
Ein Traumberuf ist, sage ich persönlich. Ich habe es, na klar, jeder, also es gibt Leute, die fühlen sich auch nicht wohl in ihrem Beruf. Ich fühle mich sehr, sehr wohl. Ich gehe nochmal zu dem Studium zurück. Es ist ein sagen wir, Universalstudium der Naturwissenschaften. Also man nimmt jede Naturwissenschaft mit und man geht dann in die Spezialisierung Richtung Arzneimittel. Und mein kompletter Beruf ist geprägt von Interaktion mit anderen Menschen, mit Medizinern, die ich berate. Aber ich kann auch mit Biologen, mit Chemikern, mit Physikern reden. Ich kann mit Materialwissenschaftlern reden. Ich bin, sagen wir, wirklich universell ausgebildet. Und natürlich möchte ich am Ende Patienten versorgen, aber das muss ich nicht. Also ich kann ja aus diesem Studium rausgehen und Danny, wie du, in die Verwaltung gehen. Und das muss man ja nicht nur in der Landesapothekerkammer, auch Thüringer Landesamt für Lebensmittelverbraucherschutz, die Behörden, auch da sind Kolleginnen und Kollegen tätig. Es gibt einen nicht unerheblichen Anteil an Kolleginnen und Kollegen in der pharmazeutischen Fachpresse. Ja, also die sind ja auch nicht in der öffentlichen Apotheke tätig, die widmen sich der Schreiberei, ne? Und sind dann natürlich auch ein wichtiges Organ, sagen wir mal, unserer Meinung. Wir haben die Krankenhausapotheker, wir haben die pharmazeutische Industrie, wir haben die öffentlichen Apotheken und sagen wir mal, und da ist ja auch nicht eine wie die andere. Keine öffentliche Apotheke gleicht sich. Ist man im Ärztehaus, was irgendwie 3 Onkologen hat? Ist man vielleicht irgendwie eine Landapotheke? Hat man 5 Seniorenheime im gleichen Stadtviertel? Hat man einen Hautarzt im Haus? Auch das ist eine ganz, ganz andere Spezialisierung. Oder vielleicht in der pharmazeutischen Industrie. Also ich bin Entwickler. Ein Kollege im Projektmanagement hat ganz andere Aufgaben. Der muss Projekte kalkulieren und zeitlich berechnen. Ein Kollege in der Herstellung muss dafür sorgen, dass wir wirklich GMP, also Good Manufacturing Practice, dass wir alle Vorlagen, die wir für die Herstellung brauchen, wirklich ganz, ganz genau befolgen, dass wir kein Risiko für den Patienten am Ende generieren. Ne? Und das sind unglaublich vielfältige Tätigkeiten, Qualitätskontrolle, ne, die Analytik. Man kann so viel tun, sodass ich sage, rein vom Studium her habe ich überhaupt keine Angst vor diesem Gesetzesentwurf, weil wir studieren einen sehr, 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 sehr wichtigen und guten Beruf, eine sehr, sehr universelle Ausbildung. Eine sehr, sehr praxisorientierte Ausbildung. Also wir haben, wenn man in die Approbationsordnung schaut, Laborstunden, Exkursionsstunden, Praxisstunden, nicht nur im chemischen Labor, sondern auch in der Physik, auch in der klinischen Pharmazie am Ende, der Anteil ist so hoch, das hat nichts mit Schulbankdrücken zu tun. Ne? Also eine Ausbildung, die Spaß macht, die einen sehr, sehr breit für viel Wissen öffnet und ein Beruf am Ende, der so vielfältig ist, dass ich am Anfang noch nicht mal wissen muss, was ich am Ende damit möchte, außer dass ich sage, ich werde hier sehr, sehr breit ausgebildet.
Die letzte Frage dieser Podcast-Episode gehört dem Titel, Dein Rezept fürs Leben. Was ist denn dein persönliches Rezept fürs Leben, das du den Hörerinnen und Hörern mitgeben willst?
Für den Beruf möchte ich sagen, dass ich es nie bereut habe. Mhm. Ich bereue weder das Studium noch den Berufszweig, den ich jetzt gewählt habe. Ich möchte nochmal betonen, wie viel Achtung ich vor allen anderen pharmazeutischen Berufen habe, weil wir alle ein ganz, ganz hehres Ziel haben und ein ganz, ganz wichtiges Ziel, und das ist die Versorgung der Bevölkerung mit Arzneimitteln. Und das ist wichtig und das ist sozusagen das, was ich mir mal als Rezept aufgeschrieben habe, und das ist das, was ich mittlerweile immer noch tue, ob es nur in meiner täglichen Arbeit ist oder in Zusammenarbeit mit Kolleginnen und Kollegen auf der berufspolitischen Ebene, um sie letztendlich in ihrem Beruf zu unterstützen.
Matthias, ganz herzlichen Dank für deine Zeit, die du dir genommen hast. Ganz herzlichen Dank für dein unglaublich großes Engagement für einen wundervollen Beruf. Mach's gut.
Vielen Dank, dass das so geklappt hat, Danny.